Smarter Service Talk.
Das ist der Smarter Service Talk und heute gehen wir in die Welt von Miele und sind bei Martin Hünten. Hallo Martin, sei gegrüßt.
Hallo, guten Morgen, hallo.
Martin, was machst du? Was ist dein Job? Was tust du in der Miele, im Miele-Universum?
Ich bin heute einer von zwei Geschäftsführern der Miele OPS. Das ist eine hundertprozentige Miele-Tochter, die wir vor etwas mehr als 5 Jahren gründen durften. Und zuvor habe ich mich etwas mehr als 5 Jahre mit dem Thema Innovation, digitale Innovation bei Miele beschäftigt und das vornehmlich mit dem Fokus B2B.
Ja, lieber Martin, heute wollen wir darüber reden, wie man smarte Services entwickelt, also über verschiedene Steps hinweg. Also wie entdeckt man seinen Smart Service, wie wird er entwickelt, wie kriegt man den aber auch skaliert und wie kriegt man das in das Unternehmen im Zweifelsfall auch transformiert. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl uns doch mal in kurzen Worten, was ist überhaupt AppWash? Was macht ihr da?
Wie der Name schon sagt, ist es relativ trivial. Wir haben eine App und damit kann man waschen. Woher rührt das Ganze? Miele kennt jeder als Hersteller von Waschmaschinen und Trockner und anderen Hausgeräten. Was weniger Leute wissen, ist, dass Miele auch schon seit den 60er Jahren spezielle Produkte für das B2B-Geschäft anbietet. In einfachen Worten, Waschmaschinen, die schneller sind und größer und leistungsfähiger als die, die für Haushalte benötigt sind. Ein Teil dieser Maschinen hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, wenn man auf einem Campingplatz ist, in einem Studentenwohnheim, vielleicht auch in der Reha-Klinik oder in einem Waschsalon. Das sind kleine gewerbliche Geräte, die im Grunde genommen ja in Waschsalons und Waschküchen stehen, wie wir das in Deutschland gerne sagen, Waschküchen. Ja, da kennt man das, insbesondere in bargeldliebenden Ländern wie Deutschland, muss man dann meistens eine Münze einwerfen und dann kann man ein Waschprogramm auswählen und dann geht's los. Genau da setzt AppWash an, denn wir glauben, dass das Zeitalter von Cash in der Waschküche vorbei ist. Andere Länder, die da wesentlich weiter sind, die zeigen das auch heute schon. Und deshalb sind wir losgezogen und haben im Grunde genommen die klassische Waschküche digitalisiert, indem wir die Maschinen an unsere Cloud angeschlossen haben und den Nutzer der Maschinen, sei es dem Student, sei es der Familie im Mehrfamilienhaus, sei es aber auch dem Camper, erlauben, die Waschküchen oder die Waschmaschinen zu buchen und die Trockner und digital zu bezahlen. Und wir machen das auf zweierlei Weise. Entweder bieten wir das Ganze zum Nachrüsten an, also sprich, wir haben so eine Art Router, mit dem man die Maschinen in die Cloud bringt. Und dann können die Nutzer in bestehenden Installationen im Grunde genommen den Münzkassierer links liegen lassen und ab sofort über eine App die Maschinen buchen und bezahlen oder auch per Karte. Und wir kümmern uns im Grunde genommen darum, dass die digitale Infrastruktur in dieser Waschküche steht und wickeln die Zahlungen im Hintergrund ab. Oder aber, und das ist so ein bisschen der Sweet Spot, kann ich nachher nochmal eingehen in der Findungsphase, betreiben wir die Waschküchen selber. Das heißt, wir kaufen Maschinen bei unserer Mutter und rüsten damit Studentenwohnheime und Campingplätze aus, und zwar kostenlos für den Besitzer der Immobilie, und erzielen unsere Erträge dann durch die Payments, die pro Wasch- und Trockengang von den Studenten im Grunde genommen gemacht werden, um die Maschinen zu nutzen. Und darüber refinanzieren wir die Maschinen, sind aber dann an gleicher Stelle auch verantwortlich dafür, dass das alles läuft. Ja, und das ist das, was AppWash heute macht. Erstaunlicherweise oder zu aller unserer Überraschung sehr, sehr erfolgreich. Mit Miele gemeinsam sind wir in 25 Ländern aktiv, zählen heute über 300.000 aktive Nutzer, die unseren Service in Anspruch nehmen und ja, erfreuen uns glücklicherweise stetigem Wachstum.
Ja, dann lass uns mal so ein bisschen go back in time spielen. Ja, sehr durchaus interessant, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie entdeckt man smarte Services? Gibt ja sicherlich Potenziale, die man auf Kundenseite sieht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass man ja im Studentenwohnheim auch immer wissen wollte, wann ist meine Maschine fertig, wann ist sie durch. Das war, glaube ich, eine der ersten Anwendungen auch von IoT. Aber wie habt ihr diesen, sag mal, wie ist die Idee entstanden? Wer war der Impulsgeber und wie seid ihr dann vorgegangen, um das Ganze zu konzeptionalisieren?
Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Das ist jetzt 6 Jahre her, und wer sich so ein bisschen in der Zeit zurückerinnert, der weiß, dass damals Design Thinking der ich sag's mal, der heiße Scheiß war. Ja? Wenn es um
Ja.
Innovationen ging, dann ging nichts ohne Design Thinking. So war es auch bei Miele großflächig ausgerollt worden. Wir waren damals im Innovationsbereich tätig, der extra neu gegründet wurde, um Design Thinking Projekte im Unternehmen durchzuführen. Und das B2B-Geschäft bei Miele ist eher so nischig. Und ich hatte ein kleines Team da mit 5 Leuten. Und irgendwann kam einer aus dem konventionellen Produktmanagement und sagte: Hier, pass mal auf, ich habe euch hier was mitgebracht. Und stellte so einen Münzkassierer auf den Tisch und sagte: Ihr seid ja die, die das digital machen, wir brauchen eine App. Ja, also so der Klassiker, die Lösung war eigentlich schon in Stein gemeißelt, ja, ohne mal mit dem Kunden und dem Nutzer gesprochen zu haben. Dann haben wir gesagt, okay, Auftrag verstanden. Also ihr glaubt, dass die Waschküche der Zukunft irgendwie anders aussieht. Wir bauen euch jetzt keine App, denn dafür sind wir nicht da, sondern was wir machen jetzt ein ganz klassisches Design Thinking Projekt und wir gucken uns jetzt mal an, was will der Nutzer denn eigentlich? Ja, und das waren damals tolle Zeiten, denn wir haben für so ein Projekt in Anführungsstrichen ein bisschen Spielgeld bekommen. Und das, was wir gemacht haben als Team damals, wir sind in 10 Länder gereist und haben mit Leuten gewaschen. Wir haben auf Campingplätzen gesessen und haben mit den Leuten gewaschen. Wir waren in Berlin im Waschsalon, wir waren in Schweden in Mehrfamilienhäusern, in Norwegen in Studentenwohnheimen und haben die Leute befragt: Hey, ihr wascht hier mit Miele-Maschinen, müsst ihr Münzen oder Waschmarken einwerfen? Was sind eigentlich eure Pain Points? Ja, wie könnt ihr euch die Zukunft vorstellen? Und Gleiches haben wir gemacht mit den Menschen, denen diese Waschküchen gehören. Und haben eigentlich da dann klassisch die Bedürfnisse aufgenommen, haben erst die Ideen gemacht und sind dann durch diesen ganz klassischen Design Thinking Prozess mit einem relativ schnellen Papierprototypen wieder rausgekommen, wo die Idee einer App schon mitverarbeitet war und haben dann in der nächsten Phase so die Waschküche der Zukunft, so wie wir sie uns vorstellen, hier in Gütersloh im Personalwohnheim, sage ich mal, von Miele, wo Praktikanten und Studenten untergebracht sind, im Keller aufgebaut. Die hatten da auch ein paar Waschmaschinen stehen, die sie mal nutzen konnten und haben da sozusagen den ersten lauffähigen AppWash-Prototypen aufgebaut.
Ja, da sind wir ja schon fast einen Schritt weiter, aber ist ja jetzt schon interessant, sich die Frage zu stellen, was hat es gebracht? Weil ihr habt ja sozusagen die hohe Schule des Design Thinkings tatsächlich in die Anwendung gebracht. Ihr seid also raus ins Feld zu den Nutzern, unterschiedliche Leute gesprochen, selber gewaschen. Worin liegt der Wert, das so zu tun, und wie hat es denn sozusagen dann auch die Entwicklung beeinflusst?
Ja, der Wert liegt erstmal darin, dass man mit dem Nutzer in Kontakt bekommt. Und Miele ist ein ostwestfälisches, technisches, ingenieurgetriebenes Unternehmen. Man ist sehr überzeugt von seinen Produkten, zu Recht auch. Aber das Feedback vom Kunden oder vom Nutzer dann zu hören: Hey, pass mal auf, du fragst mich jetzt hier die ganze Zeit, ob ich keine Münze mehr einwerfen will. Aber was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass ich immer diesen Filter vorher sauber machen muss. Ja? Das konnten wir zum Glück dann alles mitnehmen und auch hier an die Kollegen in den entsprechenden Abteilungen weiterleiten. Was aber eigentlich der größte Aha-Moment war, und das ist das, wo ich eben im Intro schon ein bisschen darauf hingewiesen habe, ist, dass wir mit den Betreibern, also den Besitzern der Maschinen gesprochen haben. Und während das Produktmanagement gesagt hat: Hey, wir brauchen eine App, haben die gesagt: Wisst ihr was? Ob App oder Münze, ist mir vollkommen egal. Ich will einfach diese Maschinen gar nicht mehr kaufen. Ich will gar keine Waschküche betreiben. Ich will, dass hier ein Waschservice angeboten wird. Aber als Campingplatzbesitzer habe ich alle Hände voll damit zu tun, meine Gäste glücklich zu machen. Und ich habe keinen Hausmeister mehr, der noch in der Lage ist, so eine Maschine eben zu reparieren oder da irgendwelche Wartungsarbeiten durchzuführen. Ich will eigentlich, dass ihr das macht. Das sind doch super Maschinen. Warum betreibt ihr die nicht selber? Der Besitzer vom Studentenwohnheim hat uns gesagt: Hey, pass mal auf, meine Kernkompetenz ist vermieten. Ich muss mir da unten für zigtausend Euro Maschinen in den Keller stellen. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses System irgendwie optimiere. Da gehen Wasser- und Stromkosten bei drauf. Wenn ihr mir die erstattet, könnt ihr den Kellerraum haben und da unten euer eigenes Geschäft aufbauen. Ja. Und das war eigentlich so dieser absolute Aha-Moment, den wir alle hatten. Wir sind losgezogen mit der Idee, wir substituieren den Münzkassierer. Und zurückgekommen sind wir mit dem Impuls: Moment mal. Das Geschäftsmodell wird hier gerade in Frage gestellt. Die Maschinen wollen nicht mehr gekauft werden, sondern diejenigen, die die Maschinen heute kaufen, wollen eigentlich ein Serviceangebot bekommen.
Ein Betreibermodell sozusagen.
Betreibermodell.
Ich gebe dir
Und
den Raum, baue da was rein.
genau, Bau da was rein, sag mir, wo Wasser- und Stromanschluss hin muss, bezahl mir Wasser und Strom am Ende des Monats, aber bitte sorg um Himmels Willen dafür, dass das funktioniert, dass das ein guter Service ist, den ich hier ruhigen Gewissens meinen Mietern oder Besuchern auf dem Campingplatz ans Herz legen kann. Aber bitte halt mir die vom Hals mit Fragen wie, ja, jetzt blinkt da gerade so eine rote Lampe, was muss ich denn da jetzt machen? Oder die Zahlung hat nicht funktioniert, können Sie mir bitte das Geld erstatten und so weiter. Ich sagte, das möchte ich alles nicht mehr. Ich möchte, dass da ein Service ist. Ich bestelle jemanden, der macht den Garten hier. Ich bestelle jemanden, der macht die IT-Infrastruktur in meinem Studentenwohnheim. Die mache ich auch nicht selber. Nur diese Waschküche, die muss ich noch selber machen. Und das war im Grunde genommen eigentlich, muss ich jetzt sagen, aus Miele-Sicht der größte Innovationssprung. Denn Miele ist ein Unternehmen, was seit mehr als 125 Jahren Hardware verkauft. Und auf einmal sollte diese Hardware betrieben werden.
Genau, Betreibergesellschaft. Ja, spannend. Dann lass uns mal gedanklich einen Schritt weitergehen. Jetzt habt ihr dann festgestellt, aha, das war, ihr könnt da ein neues Geschäftsmodell an den Start bringen. Dann, wie seid ihr eigentlich bei dieser Entwicklung dann auch vorgegangen? Was waren die größten Herausforderungen bei der Umsetzung?
Ja, die größte Herausforderung als erstes war mal, dass relativ schnell feststand, dass man das in der konventionellen Miele-Struktur nicht umgesetzt bekommt. Ja? Also einer Unternehmensstruktur inklusive SAP etc., die darauf ausgelegt ist, Güter zu verkaufen, die wird am nächsten Tag nicht anfangen, ein Betreiber zu sein. Und das haben wir gepitcht. Wir haben, das ist das Tolle bei Miele, ein Familienunternehmen, da gibt es immer noch relativ kurze Wege und das ist auch tatsächlich so. Wir hatten die Möglichkeit als Projektteam diese Idee, das umzusetzen, dieses neue Geschäftsmodell direkt in der Geschäftsleitung zu pitchen und haben schon nach dem ersten Pitch das Go bekommen, das mal weiter zu untersuchen und zu gucken, welche Schritte denn möglich sind und haben wenige Wochen später gesagt, hey, wir sollten vielleicht mal eine GmbH gründen und das da reingliedern und so weiter. Und auch dafür haben wir ein Go bekommen und dann haben wir wenige Wochen später nochmal ein Go für ein erstes Funding bekommen und dann rollte der Ball schon. Und dann haben wir sozusagen aus meiner Sicht die größten Hürden genommen, die nämlich struktureller Art waren. Ja, wir hatten auf einmal eine Betreibergesellschaft als Tochtergesellschaft, die ganz andere Freiräume hatte, die nicht an IT-Konventionen gebunden war, die nicht an Markenkonventionen gebunden war. Und man hat uns hier glücklicherweise, muss ich auch dazu sagen, vielleicht weil wir so überzeugt waren, ein kleines Startkapital gegeben, aber man hat uns vor allem eine Menge Freiheit gegeben. Und diese Freiheit zu haben, hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele Themen, die nachher Herausforderungen waren, wie vertreiben wir das Ganze, mit welchen Zahlungsdienstleistern gehen wir ins Brot nachher, dass wir die auf sehr unkonventionelle Weise lösen konnten, nämlich sehr spontan und sehr kurz, mit kurzen Entscheidungswegen, sodass wir im Nachgang, würde ich sagen, gar nicht mehr so viele Herausforderungen hatten.
Also
Sondern
Corporate Startup seid ihr.
genau, Corporate
Okay.
Startup und mit dem großen, großen Glück, eine sehr, sehr, sehr lange Leine gehabt zu haben, einen großen Vertrauensvorschuss bekommen zu haben vom Board und zu sagen, probiert das mal aus. Das ist alles hier sehr, sehr konzernnah. Ihr nutzt unsere Geräte, ihr nutzt unsere Technikerinfrastruktur etc. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht so viel verlieren. Geht mal los und probiert es einfach mal aus.
Genau, und dann seid ihr losgegangen, habt das einfach mal ausprobiert. Mal meine Frage, smartes Produkt, sagen wir ja, das glänzt durch Einfachheit. Ein smartes Produkt ist, sag mal, im besonderen Sinne ja, intelligent und benutzerfreundlich, intuitiv. Wie gelingt einem das denn, das so hinzustellen, dass das wirklich eine gute User Experience wird?
Ja, da bin ich sehr kritisch, weil ich glaube, dass wir da noch nicht am Ziel sind, definitiv noch nicht am Ziel. Das gelingt einem vor allem, indem man erstmal auf den Nutzer hört und während man vorher Fantasien hat wie, hey, es wäre doch total toll, wenn die zwei Studenten sich verabreden könnten zum Waschen und sich dann eine Maschine teilen, aber man relativ schnell im Interview auch herausfindet, um Gottes Willen, ich teile mir doch keine Waschmaschine. Ja? Also indem man immer wieder diesen Reality-Check macht mit den Leuten, die es halt wirklich anwenden. Und auf der anderen Seite, und da muss ich sagen, haben wir nachher viel mehr Wert drauf gelegt. Wir haben uns entschieden, dass wir in der Umsetzung doch stark auf die Miele-Infrastruktur setzen. Das heißt, Miele hat Niederlassungen in über 50 Ländern auf der Welt. Da sind Techniker, die dieses System installieren müssen und die sind jetzt auch nicht gerade geschult darin, digitale Systeme zu installieren. Und da haben wir eine Menge Augenmerk drauf gelegt, dass wir für die den Prozess sehr, sehr einfach gestalten, sodass sie ihre Kompetenzen, nämlich die Installation von Hardware, Die wurde dann erweitert auf einen Router nutzen können. Wir aber beispielsweise per Remote die gesamte Konfiguration dann durchführen und nicht von dem Techniker verlangt haben, vor Ort dann irgendwelche IP-Adressen, Port-Forwarding zu konfigurieren etc., sondern eigentlich da die Barrieren sehr, sehr niedrig gelegt haben, was dazu geführt hat, dass wir dann im Rahmen der Experience im Vertriebs- und Installationsprozess eigentlich was sehr, sehr Einfaches geschaffen haben, was ein digitaler Service war, wo aber niemand in der originären Struktur bei Miele, sei es der Vertriebsmitarbeiter, sei es der Buchhalter oder sei es der Techniker, der es installiert, nachher Angst vor hatte, dass er damit umgehen kann, weil es jetzt auf einmal ein digitaler Service ist. Und deshalb muss ich sagen, haben wir auch noch Nachholbedarf, was die User Experience jetzt, sage ich mal, beim reinen Nutzer angeht, ja, weil wir einfach sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Prozesskette, bis es den Nutzer überhaupt gibt, sehr, sehr nutzerfreundlich gestaltet ist für die Personen, die da in der Kette involviert sind.
War nicht ganz, also vielleicht sogar kriegsentscheidender Faktor. Wie mache ich es möglichst einfach für das Team, was vor Ort die Installation durchführt? Das kann man ja eigentlich jedem so mit auf den Weg geben. Ne? Egal, ob ich jetzt, sag mal, eine Energiesparoptimierungslösung anbiete. Am Ende vom Tag ist irgendwie ein Elektriker da und der muss das dann zum Laufen bringen und das muss einfach sein.
Genau, und das ist doch sicherlich die Erfahrung, die wir so ein bisschen gemacht haben in unserem Innovationshub da, wo jetzt nicht jede Idee in einem Corporate Startup geendet ist, sondern viele Ideen es eigentlich den Weg nicht in den Markt geschafft haben, weil die Barrieren auf Vertriebsseite so hoch waren, weil die Vorbehalte, weil die Zweifel sehr, sehr groß waren und weil man gesagt hat, puh, ja, aber jetzt hier und sowas Digitales, eine App zum Kochen oder so, muss das denn unbedingt sein und so weiter. Und wir mit einem ganz anderen Ansatz aufgrund dieses Learnings reingegangen sind und gesagt, hey, pass mal auf, hier ist noch eine andere Hardware. Hardware installieren könnt ihr ja. Tut uns doch bitte einen Gefallen, installiert die, verkabelt die, hier ist die Anleitung, wir spielen das mit euch durch und dann ruft ihr uns an und wenn ihr fertig seid, übernehmen wir den Rest. Und das hat so viele Barrieren abgebaut, dass wir da unheimlich viel Erfolg hatten und unheimlich gute Akzeptanz in den unterschiedlichen Ländern von der Mediengesellschaft bekommen haben.
Ja. Jetzt hast du ja zwei Themen angesprochen, Barrieren und Akzeptanz in der existierenden Organisation. Meine Frage, wer hat denn die ersten Kunden gewonnen?
Ja, das war auch der klassische Reality-Check, ja, dein Businessplan, den du dann irgendwann vorstellst, da hast du dann die Träume von, okay, es werden so viele Maschinen jedes Jahr verkauft, dann das heißt, wir haben so und so viel im Feld, da müssten wir jetzt nur so und so viel transformieren und dann geht die Rakete hier schon direkt im zweiten Jahr durch die Decke. Ja. Der Reality-Check war aber, nee, also du kannst den Vertriebsmitarbeiter so gut wie möglich schulen da draußen, der bringt nicht den ersten Kunden alleine, du brauchst einen Icebreaker. Und den Icebreaker, das haben wir relativ schnell nach 2-3 Monaten gemerkt, den müssen wir liefern. Und deshalb haben wir, Fred und ich, waren zu zweit am Anfang in der Company, wir sind rausgegangen, wir haben knallhart Vertrieb gemacht. Wir haben vom Cold Calling über Mailing etc., wir sind selber zu Studentenwerken hier gefahren, haben das Thema gepitcht und so weiter und haben dann eigentlich sehr schnell rausgefunden, wenn wir im Land den Rollout machen, die Kollegen schulen, ist es A, sehr viel wert, mit dem Techniker wirklich mal selber so eine Box zu installieren in der Werkshalle in Österreich, in der Schweiz, in Norwegen oder so. Es ist aber auch unheimlich viel wert, den Vertriebler zu sagen, hey, ich habe da übrigens den ersten Interessenten, lass uns doch den nächsten Call mal gemeinsam machen. Der ist kurz vorm Abschluss und ich glaube, dann bringen wir das Ding gemeinsam durch die Tür. Und dann steigt auf einmal das Confidence-Level im Vertrieb so dermaßen an, weil du als vermeintlicher Laie im Vertrieb gezeigt hast, dass du einen Kunden akquirieren kannst. Und das war also ein Riesen-Learning in den ersten 3 Monaten für uns. Aber dann nachher ein Icebreaker, den wir Land für Land eigentlich dann so durchgezogen haben. Wir haben immer den Anspruch, dass wir die ersten 1 bis 3 Kunden in dem Land, die bringen wir mit. Und wenn wir die haben, dann toi toi toi, hat es bisher immer geklappt, das von da aus zu skalieren.
Ja, interessant, dass wir jetzt in den letzten Minuten kein einziges Mal über Technik gesprochen haben, über was brauchst alles. Aber lass uns doch jetzt mal abschließend in diesem Abschnitt darüber sprechen, welche Rolle spielt die Technologie bei der Transformation von so einer klassischen Waschmaschine in einen smarten Waschsalon.
Ja, die spielt natürlich eine Riesenrolle, ne? Weil ich habe da ja, ich sag mal, langläufig ein relativ dummes Gerät. Das ist eine Waschmaschine. Ja. Da ist eine Heizung drin, da ist eine Pumpe drin. Beim Trockner ist nur eine Heizung drin und ein Motor. Und auf einmal soll das Ganze in eine Cloud eingebunden werden. Und dann stellen sich tausend Fragen Richtung Schnittstellen und so weiter. Und jetzt ist uns da zugute gekommen, dass Miedl ein sehr technikgetriebener Verein ist, ein sehr, sehr technikgetriebenes Unternehmen. Und man da schon seit 20 Jahren über Vernetzung redet und Vernetzungskomponenten in die Maschinen einbaut, ohne überhaupt einen Use Case zu haben. Mit der
Echt?
Wette, dass dieser Use Case kommen wird. Das war ein großes Thema lange im Konzern, weil man natürlich herstellungskostenseitig, wenn man beispielsweise in jedes Hausgerät einen WLAN-Chip einbaut, da ordentlich was drauflegt. Und auch bei den Gewerbegeräten war immer die Frage, ja, braucht es denn das und die Vernetzung und so weiter. Aber verrückterweise war die technische Infrastruktur da, bevor der erste Use Case da war. Die Use Cases gab es alle, die gab es alle auf Papier. Und vielleicht ist das dann das Charakteristikum eines Familienunternehmens, dass man sagt, nein, daran glauben wir, das nehmen wir mit. Und im Grunde genommen, muss ich dann sagen, haben wir profitiert von der Infrastruktur, die es in weiten Teilen schon gab. Wir waren die ersten Nutzer, hatten da Pionierarbeit zu leisten, natürlich an der einen oder anderen Stelle, sind aber dafür auch gehört worden, weil wir die ersten waren, die natürlich Feedback bringen konnten zu diesen Schnittstellen, die da geschaffen wurden. Und so gesehen war das eine ganz tolle Symbiose aus im Grunde genommen einer Gerätefertigung, die schon lange so weit war, dass sie vernetzt werden konnte. Und uns als Anwender dieser Vernetzung, die auf einmal einen Use Case mitbringen, der zudem noch monetarisiert werden kann. Weil da machen wir uns nichts vor in der Hausgerätebranche, klassisches Hausgerät, ja, ich habe vielleicht eine App, mit der ich meinen Backofen steuern kann, etc. Den Use Case zu monetarisieren, das ist relativ schwierig. Und wir hatten einen Use Case, der lässt sich sehr, sehr leicht monetarisieren, weil wir wollten ja einfach dieses Münzkassieren abschaffen. Und der schlummerte auch irgendwo schon tief in den Schubladen bei Miele. Und jetzt wurde der raufgeholt und gesagt, ach Mensch, dafür haben wir doch damals diese Schnittstelle gebaut. Die ist doch in jedem Gerät drin. Lass uns die doch jetzt mal nutzen. Und ja, am Ende war es dann eine glückliche Fügung und aber auch ein Schlüssel dafür, dass unser Geschäftsmodell heute funktioniert, weil wir nämlich nicht noch aufwendig in die Maschinensteuerung eingreifen mussten, sondern die Technologie zum Glück schon vorgedacht war.
Okay. Ja, lass uns, bevor wir zum nächsten Thema gehen, noch einen Punkt innehalten. Jetzt wart ihr sozusagen Pioniere innerhalb der Miele-Organisation, was die Nutzung dieser Vernetzung anbelangt. Dann habt ihr natürlich auch Daten bekommen. Und vielleicht wart ihr auch die Ersten, die gesagt haben, guck mal hier, was da für Daten reinlaufen. Also ich denke, meine Frage wäre jetzt, wie hat das die Weiterentwicklung des Produktes beeinflusst in Richtung Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, vielleicht auch noch andere Aspekte?
Ja, wir waren in der Tat die Ersten, die auf einmal Daten auf dem Tisch liegen hatten. Und parallel fing so zaghaft an die Vernetzung der Hausgeräte. Man hat also beim Endnutzer angefangen, Daten zu sammeln. Aber unsere Waschmaschinen, die laufen, ja, ich sag mal, 2 bis 6 Mal am Tag. Wohingegen so ein Hausgerät ja vielleicht ein, zweimal am Tag läuft in einer großen Familie. Das heißt, die Flut an Daten, die wir auf einmal hatten, was da draußen passierte, die war sehr, sehr schnell größer als im Mutterkonzern. Und ich muss ehrlich zugeben, dass wir da am Anfang auch ein bisschen überfordert mit waren und gar nicht so viel, ja, Profit daraus geschlagen haben oder gar nicht wussten, was wir damit machen sollten. Denn auf einmal wussten wir, also Studenten in Großbritannien, die waschen dreimal die Woche im Schnitt, aber trocknen nur einmal. Und die machen immer schranktrocken. Ja, bügelfeucht kennen die nicht. Und der Norweger, der benutzt mindestens einmal in der Woche ein Wollprogramm. Und der trocknet überhaupt nicht. Ja, sondern der hängt alles auf eine Leine scheinbar. Und viele Leute, die anfangen zu waschen, fangen mit großem Enthusiasmus an und dann merken sie auf einmal, oh, das kostet Geld und vielleicht möchte ich mir im Studium auch mal ein Bierchen gönnen und fangen dann an, einmal weniger zu waschen. Und wir haben damit zweierlei gemacht. Wir haben die Daten erstmal vor allem genutzt, um, ich sag mal, unsere Installed Base zu optimieren. Denn man geht ja mit so Schätzwerten ran, wie viele Maschinen brauche ich eigentlich in so einem Studentenwohnheim? Und das sind Assets, die wir bezahlen müssen. Das ist Kapital, was gebunden ist und das müssen wir wieder erwirtschaften. Das heißt, wir sind natürlich daran interessiert, dass da die optimale Anzahl an Maschinen steht. Das heißt, wir haben diese Daten genutzt, um das operative Geschäft zu optimieren. Und im zweiten Schritt sind wir dann tatsächlich hingegangen und haben die Daten genutzt und in Form von Loyalty-Programmen oder dass wir Gutscheine ausgespielt haben, auch die Nutzer bei Laune zu halten. Zu sagen, hey, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes, jetzt ist hier Waschmonat und wenn im nächsten Monat viermal gewaschen wird, dann ist die fünfte Wäsche umsonst. Ja. Das heißt, dahingehend haben wir das genutzt. Wohingehend wir das noch nicht genutzt haben, wo wir auch sehr krasse Erkenntnisse haben, ist, wie viel von diesen verfluchten Waschprogrammen auf der Maschine werden eigentlich genutzt? Antwort:
Hochinteressantes
sehr, sehr
Thema.
wenige.
Man
Ja.
steht immer davor und man weiß eigentlich, also ich nutze drei.
Genau. Und unser Nutzer, der nutzt auch maximal drei, vielleicht nochmal ein Spezialprogramm für Sport oder Wollwäsche, aber das sind dann schon die Exoten. Ne? Und das jetzt zurückzuführen in die Entwicklung von solchen Maschinen und zu sagen, okay, was können wir uns eigentlich alles sparen? Was kann aus der Maschine noch raus? Und wie kann die eigentlich noch viel günstiger werden oder viel weniger komplex für den Nutzer auch? Das ist, glaube ich, ein Prozess, der so langsam beginnt. Weil jetzt
Okay.
haben wir eine Installed Base, mit der wir auch, ich sag mal, im Konzern ernst genommen werden. Und eine Nutzerzahl und eine Datenbasis, die halt sehr valide ist. Und da lässt sich jetzt mal was mit anfangen. Und ich denke, da wird es in der Zukunft noch die eine oder andere Entwicklung geben, die dann auf diesen Daten basiert.
Ja, sehr schön. Da sind wir eigentlich genau an dem Punkt, wo wir jetzt hinmarschieren wollten. Wie skaliert man so ein erfolgreiches Geschäftsmodell? Jetzt hattet ihr ein. Ich würde nicht vom Lucky Strike reden, aber irgendwie die Sterne haben sich aligniert, würden die Franzosen sagen. Ja, alles kam zusammen, was für einen Erfolg notwendig war. Wie geht es jetzt weiter? Welche Strategien habt ihr, um, sag mal, das noch weiter zu skalieren? Welche Metriken sind da für euch auch wichtig und was muss sich in der Infrastruktur, digitalen Infrastruktur, aber auch an den Maschinen ändern? Drei Fragen vielleicht. Fangen wir mal mit der ersten. Was an? Wie skaliert er jetzt dieses Business?
Ja, wie skalieren wir das? Wir skalieren das und da sind wir auch tatsächlich nochmal Lucky Strike auf jeden Fall in der glücklichen Situation, dass wir zeigen konnten, dass es in ein paar Ländern funktioniert und dann schon fast eine Art Begehrlichkeit geweckt wurde in anderen
Ist immer
Ländern.
so.
Ja, weil auf einmal ist da jemand, der kommt aus dem eigenen Konzern, der kauft dir Maschinen ab, ohne dass du großartig dafür was machen musst. Ja. Und diese Welle haben wir komplett mitgeritten. Ja. Also wir haben uns am Anfang sehr, sehr stark fokussiert auf Studentenwohnheime, ohne selber zu wissen, was das für ein krass wachsender Markt ist. Denn es gibt immer mehr Menschen, die studieren gehen. Es gibt immer weniger Menschen, die sich privates Wohnen leisten können in großen Städten. Das heißt, Studentenwohnheime schießen wie Pilze aus dem Boden. Sehr, sehr große Kapitalgeber bauen ganze Portfolien von Studentenwohnheimen über ganz Europa. Und mit denen skalieren wir gerade extrem, vor allem international. Und das ist einer unserer großen USPs. Du bekommst von uns alles aus einer Hand, egal in welchem Land. Und um mal ein Beispiel zu geben, ein großer Investor in Studentenwohnheime in Europa ist beispielsweise ein kanadischer Rentenfonds. Ja, der baut 19 Studentenwohnheime in sechs verschiedenen Ländern in den nächsten 3 Jahren. Und der braucht einen Ansprechpartner für seine IT-Infrastruktur, der braucht einen Ansprechpartner für alles und wir sind der Ansprechpartner für die Waschküche. Und so skalieren wir gerade international sehr, sehr schön, indem wir mit so großen Key-Accounts wachsen und die uns weiterempfehlen an andere große Key-Accounts. Und wir im Grunde genommen, das Wachstum, was in diesem Marktsegment gerade drin ist, damit voll ausschöpfen. Und das Glück haben, wenn der anruft und sagt, hey, morgen, ich gehe nach Slowenien, dann sagen wir, ja, kein Problem, Miele Slowenien gibt es auch. Wir können dir den gleichen Service anbieten, wie in jedem anderen Land. Das zweite Thema ist, das Ganze auf andere Kundengruppen zu übertragen. Wo wird noch gemeinschaftlich gewaschen? Ich habe den Campingplatz genannt, ja. Da ist die App nicht mehr so das Ding, deshalb haben wir ein Kartenterminal noch dazu entwickelt, weil der Camper hat keinen Bock, sich eine App runterzuladen, sich zu registrieren, etc. Also er möchte spontan waschen, aber auch bargeldlos und sich keine Münzmarke mehr kaufen müssen. Dann findet man solche Sachen raus wie jeder Vier-Sterne-Campingplatz braucht eine Waschküche. Aha. Und dann findet man raus, dass es in Europa 10.000 Campingplätze gibt. Und dann denkt man sich, wow, da stehen einige Maschinen. Und ja, so sind wir weitergegangen. Reha-Kliniken, Hotels, Skihotels. In jedem Skihotels gibt es eine Waschküche, ja, und so weiter. Und wir finden eigentlich heute noch fast in jedem Quartal einen neuen Anwendungsbereich. Und dann kommt noch ein ganz anderer interessanter Trend hinzu, der uns Wachstum erlaubt. Denn im urbanen Wohnen werden Quartierskonzepte immer interessanter. Und es wird immer mehr die Frage gestellt, ob ich Wohnraum wirklich dafür verschwenden sollte, um Waschmaschinen und Trockner aufzustellen. Und was in vielen anderen Ländern, insbesondere in skandinavischen Ländern, heute noch gang und gäbe ist, ist, dass es gar keine Maschinen auf den Apartments gibt, sondern dass es wieder Waschküchen gibt. Und das sehen wir auch in Deutschland und anderen Nationen wieder sehr, sehr stark kommen, wenn in Innenstädten neue Quartiere entwickelt werden, dass da Gemeinschaftswaschküchen entstehen und gar keine Anschlüsse mehr für Waschmaschine und Trockner auf den Apartments ist. So, und das ist die Welle, auf die wir gerade reiten und die wir versuchen, händeringend hier mit unserem kleinen Team abzufangen. Und das gelingt uns sehr gut und deshalb schaffen wir es ganz gut zu skalieren. Was müssen wir infrastrukturseitig machen und warum satteln wir vielleicht auch gerade auf eine neue Plattform um? Weil wir da jetzt noch sehr, sehr viel mehr Augenmerk auf die User Experience legen müssen. Und das ist etwas, wo wir heute limitiert sind. Wir haben viele, viele Ideen im Kopf. Wir setzen heute auf so ein Standard-Baukastensystem und müssen jetzt in eine sehr, sehr gecustomized Lösung oder wollen in eine sehr, sehr gecustomized Lösung, weil wir glauben, dass wir noch viele Ideen haben, auch langfristiges Reservieren von Maschinen, das Ganze verbinden mit Dosiersystemen, dass ich auch kein Waschmittel mehr mitnehmen muss, sondern immer richtig dosiert wird, auch Stichpunkt Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, ja, also jeder dritte Waschmaschinennutzer dosiert zu viel Waschpulver rein. Das kann ich damit dann dosieren. Das ist nochmal eine ganz andere Convenience, wenn ich gar nichts kaufen muss, sondern einfach weiß, das Waschpulver ist immer richtig dosiert in der Maschine mit drin. Und deshalb satteln wir jetzt auf eine neue Plattform um, wo wir dann eben neben den Waschmaschinen noch andere Komponenten, wie beispielsweise diese Dosiergeräte, aber auch vielleicht einen Automaten anschließen, indem ich mir dann spezielles Dosiermittel oder Waschmittel kaufen kann für meine Kleidung. Sei es Wolle, sei es Sportkleidung, sei es Imprägnierzeug etc., wo wir glauben, dass wir nochmal ein anderes Konzept, mehr rundum sorglos Konzept für den Nutzer schaffen können.
Ja, jetzt seid ihr ja der Anbieter aus einer Hand für eure Kunden, ja, wie eine Betreibergesellschaft. Aber ich würde jetzt mal vermuten, ihr braucht auch Kooperationspartner, ihr braucht auch Ökosystem, damit ihr skalieren könnt. Wer sind dann so eure wichtigsten Partner, zumindest mal von der Kategorie her?
Ja, also es ist sicherlich Miele beziehungsweise Menschen, die qualifiziert oder Unternehmen, die qualifiziert sind, die Geräte zu installieren und zu warten. Denn das ist ja dieser manuelle Akt, der noch passieren muss. Dafür muss man vor Ort Feet on the Street haben. Ja, Vertrieb funktioniert seit Corona dankenswerterweise auch alles digital, auch international. Aber das brauchen wir. Das heißt, wir haben ein unheimlich großes Netzwerk an Partnerfirmen, die für uns Installationen durchführen. Das ist nicht nur Miele mittlerweile, sondern es sind auch andere geschulte Unternehmen, auf die wir zurückgreifen. Wir haben des Weiteren ein wesentlicher Partner sind unsere Zahlungsdienstleister, die international es uns ermöglichen, je Land die gängigsten Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. Wenn man Beispiel PayPal spielt in Norwegen keine Rolle. Ja, in Norwegen gibt es lokale Payment Schemes, in der Schweiz gibt es lokale Payment Schemes und deshalb sind Payment Provider für uns ein Riesenthema. Auch weil wir selber keiner werden wollen. Das heißt, das ganze Thema Payment ist über lizenzierte Drittanbieter ausgegliedert. Ansonsten wären wir schnell davor, hier eine Banklizenz erwerben zu müssen, weil wir selber zum Zahlungsdienstleister mutieren und das wollen wir nicht. Ja, und das andere sind im Grunde genommen Dienstleister auf IT-Basis. Wir glauben, dass wir die Kernkompetenz dessen, was wir tun, selber machen müssen. Wir wissen aber auch, dass man in der IT-Welt nicht alles selber erfinden muss. Ja, das heißt, auch da schauen wir bei jedem Use Case eigentlich sehr, sehr kritisch, inwieweit macht es Sinn, Third-Party-Integration vorzuziehen oder muss ich den ganzen Kram selber entwickeln, wenn es Richtung Abrechnung geht, wenn es Richtung Identity Provider geht, etc. etc. Und das ist eigentlich so unser Ökosystem. Wir schaffen es hier mit einer relativ kleinen Mannschaft, ein relativ großes Rad zu drehen. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass wir als einer der Kernkompetenzen hier People und Partnermanagement machen und gar nicht so viel eigentlich den digitalen Service betreuen. Denn der läuft zum Glück sehr, sehr stabil. Und skaliert sehr, sehr gut. Und was wir machen, ist, wir versuchen immer, immer wieder auf sehr einfache und smarte Weise neue Partner anzugliedern, die uns helfen, unser Ökosystem zu erweitern und damit unseren Service zu verbessern.
Was jetzt noch kurze Zusatzfrage stellen, welche Rolle spielt die Connectivity? Weil ja, also alles wird remote controlled, in verschiedenen Ländern mit im Zweifelsfall auch unterschiedlichen technischen Gegebenheiten, Studenten wohnen an einem Campingplatz, wie auch immer. Wenn der Datenfluss sozusagen nicht da ist, dann habt ihr ein Problem. Wie wichtig ist diese Connectivity-Komponente?
Ja, sprichst du tatsächlich die Achillesferse an. Das ist definitiv so. Ja. Also du wirst hier wenig Momente erleben, wo Nervosität im Unternehmen aufkommt, außer wenn es heißt, wir haben Datenausfall in Land XY. Denn wir laufen zum Teil sehr, sehr viel über Mobilfunk tatsächlich, also bringen unsere eigene Infrastruktur mit, um eben unabhängig zu sein von der lokalen Dateninfrastruktur. Aber auch die ist nicht immer und überall stabil. Ja, schönes Beispiel, wir haben in einem sehr großen Studentenwohnheim mitten in London an der großen U-Bahn-Station, glaube ich, 32 Waschmaschinen und Trockner installiert. Und jedes Mal gegen 16, 17 Uhr ist uns komplett alles zusammengerauscht, bis wir herausgefunden haben, dass die Zehntausenden von Pendler, die dann an dieser U-Bahn-Station sind und ihre YouTube-Videos gucken und ihre Instagram-Accounts checken, dafür sorgen, dass wir aus dem Netz geschmissen werden, weil wir einfach ein sehr unattraktiver Kunde in dem Moment sind und keine Datenverbindung mehr zu unseren Maschinen besteht. Wir sind da abgesichert, das Ganze funktioniert auch dann lokal, wenn wir keine Datenverbindung haben, aber wir brauchen sie relativ schnell wieder. Und das ist etwas, das wir hier intern nur mit ja, Sicherheitsprozessen abfangen können und Contingency Plans, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Aber es ist tatsächlich das, wo wir hier ja, noch das ein oder andere Mal nervös durch die Gegend laufen, weil natürlich vom Netzbetreiber über den SIM-Kartenbetreiber, über den Roaming-Partner etc. die Kette extrem komplex ist und bis man da zum Teil den Fehler gefunden hat, man relativ weit graben muss.
Ja, ich überziehe heute ein bisschen, aber ich glaube, es ist auch spannend und interessant. Deswegen zum Schluss die große Frage, ja, was bringt die Zukunft? Du hattest ja schon mal angesprochen, die wachsende Bedeutung von datengetriebenen Services, wie man überhaupt diese Daten nutzen kann im Unternehmen, aber vielleicht auch sogar in der Vermarktung. Was mir so direkt durch den Kopf geht, ist natürlich Hersteller von Waschmaschinenpulver, Waschpulver. Die wären natürlich sehr interessiert, sehr wahrscheinlich an solchen Daten automatisiert sein, weil es ihre Marktforschung unterstützt, wie denn tatsächlich gewaschen wird, oder?
Ja, in der Tat. Auch da muss ich ein Loblied auf meinen Mutterkonzern singen, denn seit über 15 Jahren vertreibt und entwickelt Miele selber Waschpulver, um eben diesen Loop geschlossen zu halten. Das heißt, wir nutzen tatsächlich selbst entwickeltes Waschmittel von Miele, sogar
Ah,
von unseren
okay, das war
Waschküchen.
mir gar nicht bekannt. Sehr
Ja,
interessant.
und haben aber genau da jetzt, wie du sagst, da schließt sich der Kreis an vielen Stellen. Ne? Das ist das Schöne. Wir finden jetzt heraus, ja, man hat ein unheimlich tolles Synthetikwaschmittel entwickelt, aber Leute, das ist den Leuten egal. Die wählen immer das Gemeinwaschmittel da draußen. Ne? Der Student, der ist da nicht so empfindlich. Ne? Der macht das. Das heißt, im Konzern tatsächlich laufen da sehr, sehr viele Schleifen zurück. Ich denke, ein Thema, was uns umtreiben wird und was auch für mich als großer Differenzierer nochmal im Bereich User Experience ist, ist das ganze Thema, wie gehe ich im Problemfall mit Supportanfragen um? Da habe ich mal die Supportanfrage des Studentenwohnheimbetreibers, der sagt, hier die Maschine leckt, dafür haben wir einen Prozess, da kommt ein Techniker und der repariert das. Aber was ich natürlich habe, ich habe ungebildetes Publikum vor einer Maschine stehen. Ich habe den Studenten, der gerade zu Hause ausgezogen ist, der da steht und keine Ahnung hat, auf welchen Knopf er drücken muss. Wir fangen das heute ab. Wir haben einen Chat in der App, der aber noch zu überwiegenden Teilen manuell betrieben ist. Und hier ist einfach das Thema KI, Chatbot, Large Language Models, um das voranzutreiben, auf Wissensdatenbasis Antworten zu generieren, eins der Themen, was uns extrem umtreibt zurzeit gerade. Ich habe es gerade gesagt, es ist ein extremer Differenzierungsfaktor aus meiner Sicht, wenn ich da eine sehr, sehr nahtlose Kommunikation zulasse, wenn ich ein Frage-Antwort-Spiel loslasse, zulasse. Wir haben ein großes Wissen über das, was da an Problemen reinkommt, gesammelt in den letzten Jahren. Wir haben auch ein großes Wissen darüber, wie die Probleme gelöst werden. Und der nächste Schritt ist, dass wir das in einem System beibringen, um dann eigentlich 24/7 ein Interface für den Nutzer zu haben, der auch gerne mal um 23 Uhr wäscht im Studentenwohnheim.
Ja.
Und wenn er dann keine Ahnung hat, ob er mit seinem Wollprogramm hier gerade Schaden anrichtet oder nicht, dass der einfach über einen Chatbot eine qualifizierte Antwort bekommt und ihm da weitergeholfen wird. Also das ist das Thema, wo wir jetzt zum ersten Mal hier mit dem Thema KI auch in Kontakt kommen im Unternehmen und uns auf die Fahne geschrieben haben, das jetzt für uns zu nutzen. Und zwar vor allem, und ja, ich würde mal sagen, jetzt ausschließlich in der nächsten Zeit der Fokus da auf dem User Support liegen wird.
Ja, interessant. Dann ist natürlich die Frage, macht er das intern, also baut er die Kompetenzen intern auf, die Skills, für diese, sag mal, KI-Transformation?
Ja, zweiteilig tatsächlich. Wir sind unserem Credo treu geblieben und haben geschaut, okay, welche Third-Party-Anwendungen gibt es, Technologien gibt es, die wir uns zunutze machen können. Und wir sind tatsächlich auch fündig geworden, aber wir sagen, unser Wissen ist doch sehr spezifisch und das würden wir gerne selber managen. Das heißt, das ganze Wissensmanagement, die Pflege der Daten etc., das Lernen das Anlernen der Systeme, das bauen wir selber auf. Die Outlets, ich sag mal, den Chatbot am Ende des Tages, den braucht man nicht neu zu entwickeln. Aber das, was als Datenmodell dahinter steht, was als Datenbasis dahinter steht, das glauben wir, dass das eine Kernkompetenz ist, die wir im Unternehmen haben und auch behalten sollten. Und deshalb ist die klare Strategie jetzt hier Kompetenz und Skills aufzubauen.
Ja, abschließend ein Tipp deinerseits. Was glaubst du, was du aus deinen 5 Jahren anderen mit an Erfahrung geben kannst? So achtet auf das, macht das nicht.
Probiert es aus. Also, das hört sich blöd an, weil das ist so dieser Standardspruch, auch jedes Inkubators etc. Probiert es aus, macht selber. Ich hätte niemals herausgefunden, wie wir Vertrieb machen, wenn ich es nicht selber gemacht wäre und da auf die Nase gefallen wäre. Und klein anfangen, schnell den Fehler machen, bevor ich irgendwo in was Großes investiere. Also, wir haben. Alles, unser ganzes Unternehmen basierte am Anfang auf einer Excel-Tabelle, bevor wir eine Software eingeführt haben. Und bevor wir uns ein CRM-System geleistet haben, haben wir Excel ausgefrungen, bis es nicht mehr konnte. Und so würde ich es wieder machen, jedes Mal. Ja, klein anfangen, an die Grenzen stoßen, zu wissen, was man braucht und dann mit dem Wissen loszugehen und sich das zu suchen, was man braucht. Und wenn man sich diese Qualität beibehält, sich auch einzugestehen, dass man Sachen ausprobiert, die schiefgehen können, auch nach 5 Jahren noch, dann haben wir die Erfahrung gemacht hier, dass wir dadurch eigentlich immer mehr Vorteile gezogen haben, als dass wir Nachteile durch das Scheitern haben. Und deshalb kann ich nur jeden ermutigen, offen sein, Fehler zu machen und zu akzeptieren, dass die meisten Dinge erstmal schiefgehen, bevor sie funktionieren.
Lieber Martin, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Es hat mir sehr große Freude bereitet.